Jesus hat sich seinem Volk Israel und der Stadt Jerusalem als Messias präsentiert und er hat sich feiern lassen. Es waren nur noch wenige Tage bis zum Passafest und viele waren dort mit ihm auf dem Weg nach Jerusalem. Und die Menschen haben gerufen, Hosanna, Hosanna dem Sohn Davids, Herr, hilf, Herr, rette uns. Und das hat ganz schönes Aufsehen erregt in Jerusalem, das auch voll war mit Pilgern, die für das Fest gekommen waren. Wir haben hier gelesen, die ganze Stadt war in Bewegung. Aber dann hat Jesus, anstatt Armeen zu versammeln und die Römer zu vertreiben, so wie sie das erwartet haben, ist Jesus am nächsten Tag in den Tempel hineingegangen. Und er hat alle Händler hinausgetrieben und hat die Tische der Geldwechsler umgestoßen. Es waren diese Geschäfte, die den Hohenpriestern gehört haben, dieser Familie des Hohenpriesters. Jesus hat diese Tische umgestoßen und gesagt, raus mit euch! Habt ihr nicht gelesen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und Jesus hat sie rausgetrieben, hat das Haus seines Vaters gereinigt. An demselben Tag haben sie diese Kranken zu ihm gebracht. Und er hat sie geheilt, er hat Wunder getan dort im Tempel. Tempel gesäubert, hat wieder Heil gebracht in dem Tempel, so wie es sein sollte. Und dann hat er Jerusalem wieder verlassen und hat außerhalb übernachtet. Und jetzt am nächsten Tag kommt er wieder zurück in den Tempel. Seht ihr, Jesus hatte keine Angst. Menschenfurcht, das war was, was ihm völlig fremd war. Was denkt ihr? Waren die Händler wieder zurück im Tempel oder war der Tempel noch immer leer? Ich glaube, die haben sich nicht zurückgetraut. Die haben es nicht gewagt, zurückzukommen. Ich glaube, an diesem Morgen, als Jesus zurückkam in den Tempel, hat er nur mehr Anbeter gefunden. Der Tempel war noch immer voll mit Menschen, aber es war eine ungewohnte Ruhe. Und dann begann Jesus, das Volk zu lehren. Vers 23 sind wir. Und als er in den Tempel kam, traten als er lehrte die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Sie sind eine Delegation hier. Ich glaube, die haben schon auf ihn gewartet. Und das war keine unbedeutende Gruppe von Menschen. Wir lesen hier, es waren beide hohe Priester. Das heißt, der alte hohe Priester, der eigentlich nicht mehr offiziell im Amt war, aber im Hintergrund noch immer eigentlich als die Autorität respektiert wurde. Das war Hannas und sein Schwiegersohn, der jetzt hohe Priester war, der Kaiphas oder Kaiaphas. Beiden hohen Priester mit den Ältesten des Volkes. Das war der Hohe Rat. Das waren die Leiter der Juden. Das war die höchste religiöse Autorität. Und wir können schon spüren, diese dicke Luft. Kann mir vorstellen, wo die gekommen sind, plötzlich ist alles still geworden. Tag zuvor hat Jesus noch die Händler rausgeworfen, die für diese hohe Priester gearbeitet haben. Und dann, als sie sich beschwert haben, dass er erlaubt hat, dass die Kinder ihn als Messias preisen, hat Jesus gesagt, habt ihr nicht gelesen, was geschrieben steht? Kennt ihr eure Bibeln nicht? Und das waren die Theologieprofessoren ihrer Zeit. Können wir mal probieren, die noch studieren. Fragt mal euren Professor mit eurem Textbuch. Sagt, haben Sie nicht gelesen? Guckt, wie die reagieren. Aber das ist noch nicht genug. Jetzt ist er wieder in ihrem Tempel. Und jetzt lehrt er in ihrem Tempel. Das wäre so ähnlich, ich kann uns vorstellen, wie wenn einer von uns nach Rom ginge, in den Petersdom. Und dann alle Touristen raustreiben würde und diese Tische, wo sie Rosenkränze verkaufen, umstoßen und die Weihrauchbehälter umstoßen und die Marienstatuen rauswerfen und dann die Bibel aufschlagen und beginnen, das Volk zu lehren, dort im Petersdom. Und da stehst du mit deinem T-Shirt und in Jeans und predigst. Und auch von der anderen Seite kommen in ihren wallenden Gewändern und mit ihren Hüten der Papst und seine Kurienkardinäle. So ähnlich war das. So ähnlich müssen wir uns diesen Kontrast zwischen Jesus und den religiösen Leitern vorstellen. Da sind sie gekommen mit ihren kostbaren, wallenden Gewändern. Und hier war Jesus, er war einfach, arm bekleidet. Da waren sie diese Theologen mit ihren Uni-Abschlüssen. Und er der Zimmermann vom Lande, der keine formale Ausbildung hatte. Jerusalem war die Stadt der Gelehrten, die Stadt der Theologen. Die Leute waren sehr stolz darauf. So ähnlich wie in Deutschland eigentlich. Ohne formelle Ausbildung hast du nicht viel gegolten. Wir haben das viel zu wichtig genommen. Du musstest das richtige Zeugnis haben. Das ist wie bei uns. Und sie, die Ältesten Israels. Und die Ältesten, das hat meistens auch geheißen, dass sie alt waren. Wir können uns vorstellen, diese Typen sind da reingekommen mit weißen Bärten und weißen Haaren. Im Gegensatz zu unserer Kultur heute, wo alle jung sein wollen und wir alle jammern, dass wir alt werden, war anders damals. Da war Alter etwas Angesehenes, etwas Geachtetes, etwas Respektiertes. In der damaligen Kultur, wenn du unter 30 Jahre alt warst, hattest du gar kein Recht, irgendwo öffentlich zu reden. Es hätte ja niemand zugehört. Und da ist Jesus. Und er war gerade so um die 33 Jahre alt. Relativ jung für damalige Verhältnisse. Das sind sie, die offizielle religiöse Autorität, das oberste Gericht Israels. Sie waren diejenigen, die die Lehrerlaubnis erteilt haben. Wer lehren darf und wer nicht. Und da sitzt Jesus und lehrt. Er, der selbsternannte Rabbi vom Lande, der niemanden um Erlaubnis gefragt hat. Und doch war er der, dem das Volk zugejubelt hat und der Dinge getan hat und Worte gesagt hat, wovon diese Leute nur hätten träumen können, was sie nie tun konnten. Wir können uns vorstellen, diese Leute, die waren zornig, als sie zu ihm gekommen sind. Jesus hat ihre Händler rausgeworfen aus dem Tempel, er hat sie bloßgestellt, hat gesagt, habt ihr nicht gelesen? Ihr Professoren, ihr Theologen, kennt ihr eure Bibel nicht? Wir können uns vorstellen, die waren wütend. Die haben die ganze Nacht beratschlagt, Pläne geschmiedet. Na, ihr kennt es, wenn ihr gedemütigt worden seid oder einen Kürzeren gezogen habt bei irgendeinem Streit, dann liegt ihr wach im Bett und überlegt euch alle Argumente und Antworten und ach Mist, das ist mir nicht eingefallen, aber das hätte ich sagen sollen und überlegst du alles genau. Ich bin mir sicher, die hatten schlaflose Nächte oder eine schlaflose Nacht. Und die waren sauer. Und sie sind zu ihm gekommen, die waren bestimmt in ihrem Herzen, wir müssen dem stoppen. Und jetzt ist er wieder in unserem Tempel und er lehrt. Und da kommen sie auf ihn zu und unterbrechen ihn beim Lehren. Und da ist diese Stille, diese Anspannung. Na, wie wenn im Petersdom der Papst und seine Kardinäle auf dich zukommen, weil du lehrst. Und dich konfrontieren. Das Volk, was dort gestanden ist, die haben dem Atem angehalten. Und die Leiter, die stellen jetzt eine Frage, die alle von uns wahrscheinlich schon dann und wann gestellt haben. Nämlich, was tust du da? Vers 23. In welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Und was hat dir, oder wer hat dir, Entschuldigung, diese Vollmacht gegeben? Wer hatte dir Erlaubnis erteilt, zu lehren? Wer hat dir erlaubt, es zu tun, was du tust? Und woher hast du diese Vollmacht? Na, er hatte Vollmacht, das konnten sie nicht verleugnen. Diese Heilungen, die er getan hat den Tag vorher, diese Autorität seiner Worte und seiner Taten. Vers 24. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde ich auch euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Allein diese Antwort hat sie noch mehr zum Kochen gebracht. Ich antworte euch erst, wenn ihr mir zuerst eine Frage beantwortet. Wer glaubt dieser junge Spund, dieser Hinterwälder, wer glaubt er, dass er ist? Aber Jesus hatte nicht eine rebellische Einstellung, so wie wir das manchmal haben. Wo wir gern so Autoritäten herausfordern. Jesus war ohne Sünde. Aber Jesus wusste, das war keine ehrliche Frage, die sie ihm gestellt haben. Es war ihnen eigentlich völlig egal, woher seine Vollmacht kam. Das Einzige, was sie wirklich wollten, ist, dass er aufhört. Weg mit ihm. Sie hätten eh nicht geglaubt, wenn er es ihnen gesagt hätte, woher seine Vollmacht hat. Und im Grunde wussten sie, woher sie ist. Ich meine, es war offensichtlich, es war übernatürlich, was Jesus getan hat. Das heißt, es war entweder von Gott oder von Satan. Und irgendwo musste diese Autorität, diese Macht herkommen. Nun, Satan ist nicht bekannt als der, der Menschen heil macht und der Gutes tut und die Wahrheit sagt. Also die wussten schon, dass er von Gott war. Aber es war ihnen eigentlich egal. Sie wollten ihn aus dem Weg haben. Sie waren nicht interessiert an der Wahrheit. Sie waren interessiert an ihrem Machterhalt, an der Wiederherstellung ihrer Ehre. Und wir wissen, sie haben ihn nicht und sie würden ihn niemals als Gott akzeptieren. Wenn Jesus ihnen die Wahrheit gesagt hätte, jetzt, wie er es später getan hat, dann hätten sie ihn als Gotteslästerer abgestempelt und hatten ihre Steine wahrscheinlich schon in den Taschen. Aber Gott hatte ihnen offenbar durch Johannes den Täufer, dem Vorläufer, dem Herold vom Messias Jesus, wer er ist. Und Jesus wird diese Leide jetzt auf ihn, auf Johannes den Täufer zurückweisen. Und das ist ein Prinzip, was wir in der Bibel sehen können. Gott wird uns nicht eine neue Offenbarung geben, wenn wir nicht zuerst die, die er uns schon gegeben hat, ernst nehmen und der gehorchen. Wenn du mehr von Gott erfahren willst, dann reagier auf das, was er dir schon offenbart hat. Mein Gott kennt unsere Herzen und er reagiert nur auf die Ernsthaften. Gott lässt dich nicht verarschen. Vers 25. Jetzt kommt die Frage. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von den Menschen? Hat der Johannes sein eigenes Ding gedreht oder hat Gott ihn gesandt? War das Gottes Werk? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm denn nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Hatten ein Dilemma hier. Sie konnten nicht sagen, er war von Gott, weil sie nicht reagiert haben auf das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Es waren religiöse Heuchler, die in ihrem Herzen fern waren von Gott. Denen ging es überhaupt nicht um geistliche Dinge, denen ging es nur um ihr Ansehen, um ihre Ehre, um ihr religiöses Gehabe. Johannes war der Herold des Messias. Und er hat über Jesus gesagt, in Johannes 1, er hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Johannes hat keinen Zweifel dran gelassen. Dieser Jesus ist der Messias. Und Johannes hat das Volk aufgerufen, darauf zu reagieren. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Kehrt um, bereitet den Weg des Herrn, ebnet die Wege in eurem Herzen dem Herrn. Und seine Taufe war eine Taufe zur Buße. Haben die Leute getan, die sich demütigen wollten vor Gott. Gesagt haben, ja Gott, ich bin ein Sünder, ich will umkehren von meinen bösen Wegen. Aber diese Leiter, die hätten sich nie gedemütigt vor diesem einfachen, ungebildeten, rustikalen Mann. Na, Johannes der Täufer mit seinem rauen Gewand und Heuschrecken zwischen den Zähnen, ledernen Gürtel. In sein Einzelgänger aus der Wüste hervorgekommen. Niemals hätten diese religiösen Leiter, diese Theologieprofessoren und Bischöfe, wenn wir so sagen wollen, nie hätten sich die gedemütigt vor diesem Mann und sich taufen lassen. Nie hätten die zugegeben, dass sie Sünder sind. Es waren Heuchler. Sie haben gesagt, ja, wir sind die Theologen, wir sind die Bischöfe. Nee, ich bin der Papst. Wir sind heilig, wir sind Gott nahe. Aber Johannes der Täufer, der hat sich nicht viel vor den Mund genommen. Der hat zu den Pharisäern gesagt, und vielleicht waren einige von diesen Leitern darunter, viele von denen waren Pharisäer. Matthäus 3 hat gesagt, als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Johannes war furchtlos, er hat sich kein Blatt vor den Mund genommen. Und er war unbeliebt bei den Religiösen. Die waren sicherlich froh, als der König Herodes ihn umgebracht hat und ihn endlich zum Schweigen gebracht hat. Also sie konnten nicht zugeben, dass er ein Prophet von Gott war, weil er hat erstens von Jesus gezeugt und zweitens hätten sie ihren Lebenswandel ändern müssen. Er hat ihren Lebenswandel verurteilt und sie hätten zugeben müssen, wir leben falsch. Wir sind schuldig vor Gott. Und das ist ein Grund, warum viele Menschen nicht an Gott glauben wollen, obwohl sie im Herzen genau wissen, dass Gott existiert. Aber wenn sie zugeben würden, dass er existiert, dann müssen sie ihr Leben ändern. Und das wollen sie nicht tun. Sie wollen ihr Leben nicht nach seinem Wort ausrichten. Sie wollen sich nicht ändern. Und deswegen schieben sie irgendwas anderes vor. Evolution. Was immer. Übrigens interessant, in Amerika gibt es gerade diese Debatte, ob in den Schulen nicht doch auch Alternativen zur Evolutionstheorie unterrichtet werden. Und das geht nicht nur von den Christen aus. Es gibt immer mehr Wissenschaftler, kommt immer mehr drauf, wie komplex das Universum ist, wie komplex die kleinste Zelle ist. Damals, als der Darwin seine Theorie geschrieben hat, haben die noch gedacht, die einfache kleine Zelle. Aber heute, man kommt immer mehr drauf, wie komplex das Ganze ist. Da sind ganze biologische Motoren drin und haben mal eine Kassette gehört drüber, ist faszinierend. Es gibt immer mehr Wissenschaftler, die sagen, das gibt es nicht, dass das durch Zufall entstanden ist, selbst wenn sie keine Christen sind. Und die haben gerade diese Debatte, diesen Streit in den USA. Aber diese Evolutionstheoretiker, die alles, was sie losmachen können, mit dem gehen sie los auf die Leute, die das irgendwie in Frage stellen. Selbe Reaktion wie diese Pharisäer. Weil wenn sie zugeben würden, dass es nicht Evolution war, bleibt nur eine andere Alternative. Und das ist, dass irgendjemand geplant hat. Das heißt, es muss doch was Höheres geben. Es muss doch einen Gott geben. Und wenn es einen Gott gibt und er hat vielleicht noch einen Maßstab von richtig und falsch und unser Gewissen bezeugt uns das, dann sind wir verantwortlich vor ihm und dann müssen wir ihm Rechenschaft ablegen. Nee, also es gibt keinen Gott. Gibt nichts außer Evolution. Selbe Einstellung wie dieser Leiter. Ich konnte nicht zugeben, dass Johannes ein Prophet von Gott war, weil sie Heuchler waren. Aber sie konnten auch nicht verleugnen, dass er von Gott war, weil das Volk ihn für einen Propheten gehalten hat und weil das Volk ihm geglaubt hat. Und diese Leiter, die waren Politiker und voll Menschenfurcht. Denen war Beliebtheit beim Volk viel wichtiger als die Wahrheit. Und deswegen hat der Schröder nicht vor den Wahlen gesagt, dass sie ein Budgetdefizit haben von noch ein paar Millionen oder Milliarden mehr. Und genauso bei diesen jüdischen Leitern. Die wollten sich nicht gegen die öffentliche Meinung stellen, gegen das, was die Menschen hören wollten. Also auch das war keine Option. Dann waren sie in einem richtigen Dilemma. Also Vers 27, sie haben sich beraten und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Was sagte er auch zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Diese Leute haben nicht ehrlich auf Johannes den Täufer reagiert, sie werden auch nicht ehrlich auf Jesus reagieren. Jesus sagt, ihr wisst es nicht, okay, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe. Punkt, Ende der Debatte. Es ist dumm, mit Gott zu diskutieren. Er gewinnt immer. Ah, die waren jetzt noch wütender. War eine weitere Demütigung vor ihren Zuhörern. War ziemlich peinlich. Ich meine, dass sie sagen müssen, sie wissen nicht, woher Johannes der Täufer ist. Hallo, ihr seid die Theologen, die Bibelwissenschaftler, die Päpste und die Bischöfe. Ihr wisst nicht mal, woher Johannes der Täufer ist. War ziemlich peinlich für die. Sie sind ganz schön blöd dagestanden. Wir können uns vorstellen, dass sie sich vielleicht schon abwenden wollten von Jesus und voll Wut davonrauschen wollten. Aber ihr sagt, halt, wart noch. Ich habe noch eine Frage. Und spätestens ab jetzt dreht Jesus den Spieß um. Nicht länger wird Jesus verhört, sondern sie sind diejenigen, die von ihm verhört werden. Sie müssen jetzt Jesus Rechenschaft ablegen. Ihm, der zweiten Person des dreieinigen lebendigen Gottes. Sie müssen ihm Rechenschaft ablegen und antworten. Und so wird es auch mit uns sein. Ich meine, du kannst den Skeptiker oder den intellektuellen Religiösen spielen, solange du willst, aber eines Tages werden wir alle vor ihm stehen. Und wir werden Rechenschaft ablegen und er wird uns richten. Wir werden ihm Rechenschaft geben, nicht umgekehrt. Und all diese Ausreden und Entschuldigungen werden zusammenfallen in sich wie ein Kartenhaus. Und diese intellektuellen oder religiösen Hüllen werden abfallen, so wie ein Bademantel, wenn du in die Dusche gehst. Und deine wahren Motive werden nackt vor ihm stehen. Sie werden dich anklagen, wenn du Spielchen mit Gott spielst. Du bist ein absoluter Narr, wenn du versuchst, Gott an der Nase herumzuführen. Du wirst dastehen wie diese Leiter, gedemütigt und peinlich, entlarvt, und deine Sünden werden dich anklagen und verdammen. Also, wenn du noch nicht ernste Sache, wie macht das mit Jesus, sei nicht so blöd. Wirklich. Wir wissen es besser. Wir kennen die Wahrheit. Spiel keine Spiele mit Gott. Besser sich jetzt zu demütigen, den Stolz abzulegen und ehrlich zu sein vor Gott, Schuld zu bekennen und Jesus anzunehmen als Erlöser und Gott, als dann ewig der Loser zu sein, der Verlierer. Jesus wird dieser Diskussion über Johannes noch eine kleine Frage hinzufügen. Und er tut das nicht, um einen Streit zu gewinnen, nicht um diese Leiter zu demütigen, sondern weil er sie lieb hat, weil er ihr Herz gewinnen will. Und er wird ihnen sein Herz zeigen oder ihr Herz auch zeigen, wo sie stehen. Und er wird ihnen auch zeigen, was passiert, wenn sie nicht umkehren. Vers 28. Was meint ihr aber hierzu? Ein Mann hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach: Mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Eines der ersten Worte, die die Kinder lernen. Nein, ich will nicht. Und das sollten wir nicht durchgehen lassen. Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Und das haben wir auch schon mal alle getan, ne? Wissen wir, ne? Was sagst du den Eltern, wenn du es nicht tun willst, was sie dir sagen, aber wenn du in Ruhe gelassen werden willst, wenn du dich nicht anlegen willst mit ihnen? Was habt ihr gesagt? Ja, gleich. Und dann haben wir es nie getan. Ist auch was, was man nicht durchgehen lassen sollte. Jesus lässt ihnen hier selbst die Antwort geben. Sie klagen sich hier selbst an. Vers 31, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Jesus spricht zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, um ihm zu glauben. Wow, was für ein eindrucksvoller Vergleich. Schockierend. Diese Leiter, diese Religiösen, die haben die Huren und die Zöllner verachtet. Ich meine, das war der Abschaum. Das waren die Letzten. Stell dir vor, die Huren, die waren moralisch korrupt. Die Zöllner, das waren Landesverräter, waren ethisch korrupt. War der letzte Abschaum für diese Religiösen. Und doch sagt Jesus, die moralisch verwerflich gelebt haben, diese Huren, diese Zöllner, die völlig gegen Gottes Gesetz gelebt haben und die offen rebelliert haben, die Nicht-Religiösen, die haben auf Johannes gehört und die haben geglaubt und die haben Buße getan. Und die sind gerettet worden und sind eingegangen in das Reich Gottes. Aber ihr, die euch als gerecht ausgebt und als die Heiligen und die Religiösen, die so den Geistlichen raushängern lassen, selbstgerecht sind. Johannes hat euch gezeigt, was gerecht ist nach Gottes Wort. Und Johannes hat euch auf den Messias hingewiesen. Jesus ist die Erfüllung des Wortes, des alttestamentlichen Gesetzes. Aber ihr habt nicht geglaubt. Ihr habt nicht Buße getan. Und nicht einmal, wie ihr gesehen habt, wie Gott diese kaputten Menschen um euch herum wiederhergestellt hat und verändert hat und heil gemacht hat. Sie haben Gottes Propheten abgelehnt, den Messias abgelehnt, das Zeugnis dieser veränderten Leben ignoriert. Sie haben nicht reagiert auf Gottes Ruf, haben ihr Herz verhärtet in ihrem Stolz. Vers 33, hört ein anderes Gleichnis. Seht ihr die Autorität Jesu? Jesus sagt, soll ich euch vielleicht eine Geschichte erzählen? Er sagt, hört ein anderes Gleichnis, hört. Erinnert euch, er spricht hier zu den Leitern Israels. Welche Autorität, als er seinen Mund aufgemacht hat. Das ist kein Wunder. Er ist der, der das ganze Universum in Existenz gesprochen hat. Und erzählt ihnen hier eine Geschichte, um ihr Verhalten und die Konsequenzen zu illustrieren. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelter darin grub und einen Turm baute. Und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Jesus erzählt eine Geschichte. Er gebraucht ein sehr vertrautes Bild. Weinberge, das kannten die alle. Wenn jemand einen Weinberg gepflanzt hat, hat er erstmal alle Steine rausgeworfen aus dem Weinberg und die hat er gleich verwendet, um so einen Zaun, so eine kleine Mauer herumzubauen, als Schutz. Hat eine Kelter gebaut, dort wo die Trauben ausgetreten werden, den Turm. Und Jesus sagt zu ihnen, hört ein anderes Gleichnis. Also sie sagen, hören Gleichnis und in ihren Gedanken denken sie natürlich gleich nach, wofür steht das Bild? Wofür ist es ein Gleichnis? Und dieses Bild vom Weinberg, das hat die Leiter da natürlich sofort erinnert an Jesaja Kapitel 5. Vielleicht können wir das mal gemeinsam aufschlagen. Jesaja Kapitel 5. Haben wir dieses selbe Gleichnis im Alten Testament. Vers 1. Singen will ich von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe, doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war an meinem Weinberg noch zu tun? Und ich hätte es nicht an ihm getan. Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Seinen Zaun will ich entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauern niederreißen, dass er zertreten wird. Ich werde ihn zur Wüstenei machen. Er soll nicht beschnitten und nicht behackt werden, in Dornen und Disteln soll er aufgehen. Und ich will den Wolken befehlen, dass sie keinen Regen auf ihn regnen lassen. Denn der Weinberg des Herrn der Herrscharen ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartet auf Rechtsspruch und siehe da Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit und siehe da Geschrei über Schlechtigkeit. Also der Weinberg ist Israel. Gott hat Israel, sein Volk, erwählt. Er hat sie gebaut sozusagen, aufgebaut und er hat sich um sie gekümmert, hat sie versorgt. Mit allem versorgt, was sie zum Wachsen brauchen, was sie brauchen, um Frucht bringen zu können. Und Gott erwartet Frucht von ihnen. Und das ist normal. Na, ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat, aber wenn ihr Gartenarbeit macht und Gemüse anbaut oder irgendwelche Bäume, dann tut ihr das, weil ihr erwartet, dass irgendwann Frucht kommt davon. Ne? Sonst würden wir uns wahrscheinlich nicht schmutzig machen und schwitzen und die Arbeit antun. Natürlich, dass er Frucht erwartet. Gott erwartet Frucht. Von Israel, auch von uns. Wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, über verschiedene Arten, wie wir Frucht bringen können für ihn. Diese wichtigste Frucht, nach der er sucht, ist Liebe. Einfach, dass wir ihn lieben. Wir gehören ihm. Er hat uns gepflanzt. Er hat uns geschaffen. Und er segnet uns, er versorgt uns, er liebt uns. Und er tut es alles, weil er eine Reaktion von uns darauf sucht. Dass wir ihn lieben, so wie er uns zuerst geliebt hat. Danach sehnt sich Gott, dass wir ihn einfach lieb haben. Aber Israel hat nicht gute Frucht gebracht, wie er erwarten hätte können, sondern schlechte Beeren, schlechte Frucht. Die haben nicht Gott geliebt, sondern sich selbst geliebt und ihre Götzen geliebt. Und wir haben dieses Bild vom Feigenbaum letztes Mal gehabt, ein Bild für ihre Fruchtlosigkeit. Aber zurück zu diesem Gleichnis. Israel ist der Weinberg. Das war diesen Leitern klar, das war ihnen bekannt aus diesem alttestamentlichen Gleichnis. Jesus fügt jetzt hier in Matthäus 21 zurück ein neues Detail hinzu. Dieser Herr des Weinbergs verpachtet ihn an Weingärtner. Vermietet ihn, verpachtet ihn. Die kümmern sich um den Weinberg. Dafür bekommen sie auch einen Anteil von der Ernte. Normalerweise hat der Eigentümer so ein Drittel bis die Hälfte des Ertrags bekommen. Und wer sind diejenigen, denen Gott seinen Weinberg Israel anvertraut hat? Wer ist das? Das sind die geistlichen Leiter, seine Zuhörer, die Jesus hier anspricht. Vers 24. Nee, so weit sind wir ja noch gar nicht. Ich bin im Kapitel 20, deswegen. 34, ja. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen, um seinen Anteil von der Ernte zu bekommen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Wollten den Weinberg für sich selbst haben, für ihre eigenen selbstsüchtigen Interessen. Eigentlich waren sie doch nur Verwalter, nicht Eigentümer. Das ist, wenn Gott uns in Leidenschaft stellt, sind wir Verwalter. Eingesetzt, uns um diese Menschen zu sorgen, die Gott uns anvertraut hat. Die gehören nicht dir als Leiter. Wir sind Gottes Kinder, seine geliebten Kinder. Und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Aber wer sind die Knechte Gottes im Alten Testament? Die Propheten. Wir haben hier in Kurzform eigentlich die Geschichte Israels, das, was sie mit den Propheten getan haben. Die Tradition sagt uns, der Prophet Jeremia und der Prophet Zacharia ist gesteinigt worden von dem Volk. Von Jesaja wird uns überliefern, dass er bei lebendigem Leib entzweigesägt wurde. Prophet Elia und der Amos mussten fliehen, wie wir wissen. Johannes der Täufer, der größte Prophet, weil er den Messias gesehen hat, von dem die anderen nur prophezeit haben, der ist enthauptet worden. Herr hat seine Knechte gesandt, sie haben die Knechte misshandelt. Was tut jetzt der Herr? Was hat er getan? Hat er Feuer vom Himmel fallen lassen, um sie zu verzehren, um sie auszulöschen? Nein. In Vers 37, zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Gott ist so geduldig. Er ist so aufopfernd, liebevoll. Er hat seinen Sohn gesandt zu diesem rebellischen Volk. Gott hat einen Sohn. Und das hätten sie wissen können. Es gibt Hinweise im Alten Testament darauf, aber sie haben das nicht geschnallt. Psalm 2 zum Beispiel, können wir vielleicht auch nochmal gemeinsam aufschlagen. Kurz könnt ihr den Finger in Matthäus lassen. Surfen heute mal ein bisschen rum. Psalm 2, warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Da haben wir Könige, die gegen den Herrn kämpfen wollen. Wie schwachsinnig. Versammeln sich gegen Gott. Und er sagt, versammeln sich gegen den Herrn und seinem Gesalbten. Gesalbte. Messias heißt so viel wie der Gesalbte. Lass uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinen heiligen Berg. Lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Das ist ein messianischer Psalm, der von Jesus spricht hier. Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernen Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Küss den Sohn. Wenn du Frieden mit Gott haben willst, dann musst du durch seinen Sohn kommen. Gott hat einen Sohn. Und er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Auch in 1. Chronik Kapitel 17, in dieser Verheißung Gottes an David, dass ein Nachkomme auf seinem Thron sitzen wird. Da heißt es, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Auch das war eine messianische Stelle im Alten Testament, wie der Hebräerbrief und sagt im Kapitel 1, Gott hat einen Sohn, einen eingeborenen Sohn. Aber Gott hat heute noch mehrere Söhne und mehrere Töchter. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, da heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Römer 8 sagt uns, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater, wörtlich Papa, liebevoller Ausdruck. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. In Jesus, in dem, was er für uns getan hat, können auch wir Söhne und Töchter Gottes werden. Und wir können Gott unseren Papa nennen. Stell euch das mal vor, unseren Papa. Den allmächtigen, allweisen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott, der so groß ist, dass wir den gar nicht fassen können. Aber wir dürfen in Jesus Papa zu ihm sagen. Betet mal so. Das ändert unsere Perspektive. Boah. Wir dürfen zu diesem großen Gott Papa sagen. Vers 37, zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lass uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Wir wollen den Weinberg für uns haben. Wir wollen die Herrscher sein, nicht er. Interessant auch, dieses Gleichnis zeigt uns, dass diese Leiter genau wussten, wer Jesus war. Wir haben ihn erkannt. Dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Diese konkreten Leiter hier in dieser Generation von Jesus, die sind weitergegangen als alle anderen zuvor. Nicht nur, dass sie Johannes abgelehnt haben, der Gottes Prophet war und damit auch den Vater, der ihn gesandt hat. Nein, sie haben auch den Sohn abgelehnt und da sind sie weitergegangen als alle anderen vor ihnen. Stephanus wirft ihnen das so richtig schön an den Kopf in der Apostelgeschichte Kapitel 7. Als er zu ihnen sagt, ihr Heilstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben sie getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Eure Väter, eure Vorgänger, die haben die Propheten ermordet, die vom Messias prophezeit haben, aber ihr habt den Messias selbst ermordet. Und es ist faszinierend hier in dieser Stelle in Matthäus 21, dass Jesus hier vor den Leitern steht, vor diesen Leitern. Und er sagt ihnen, dass sie ihn ablehnen werden und dass sie ihn töten werden. Ihnen ist das an diesem Punkt noch gar nicht bewusst. Die verstehen noch gar nicht hier, dass er von ihnen spricht. Und jetzt fragt er sie, Vers 40, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Sprechen hier eigenes Urteil. Jesus fragt sie, was wird er mit ihnen tun? Er sagt, sie werden sie rauswerfen und umbringen und den Weinberg anderen verpachten. Und jetzt wird Jesus ganz persönlich, Vers 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen? Wieder, Leute, lest ihr nicht eure Bibel? Habt ihr nicht in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, zu dem wichtigsten Stein. Von dem Herrn her ist dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, der Psalm, den die Volksmengen gesungen haben, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Aber die Bauleute, die Leiter, haben ihn verworfen. Vers 43. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Das Reich Gottes wird euch weggenommen, einer Nation gegeben worden, die die Früchte bringt. Wer ist diese Nation? Wer ist es? Es sind wir, die Gemeinde. Wir Heiden, die Jesus angenommen haben. Aber nicht nur die Heiden, sondern auch der Überrest aus Israel. Die Juden, die Jesus annehmen. Gottes Heilsangebot gilt für alle. Gott ist nicht gegen Israel oder so Schwachsinn. Manche Leute haben das als Antisemitismus benutzt, weil die Juden Jesus umgebracht haben. Ein Schwachsinn. Wisst ihr, wer Jesus umgebracht hat? Du und ich. Unsere Schuld hat Jesus umgebracht. Er war nur stellvertretend für uns, die es getan haben. Aber wir sind diese Nation, denen Gott jetzt sein Reich anvertraut hat. 1. Petrus, Kapitel 2. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Dass sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber sagt, es seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, da haben wir es, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das sind wir die, die Frucht bringen sollen für Gott. Wir, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, aber jetzt Barmherzigkeit empfangen habt. Für uns, für die Gemeinde, ist Jesus der Eckstein, das Fundament, wie uns der Epheserbrief Kapitel 2 sagt. In Daniel 2 lesen wir, dass für die Heiden, dass er der Stein ist, der die heidischen Reiche zermalmt. Und für die Juden ist er ein Stein des Anstoßes, Römer 9. 1. Korinther 1, Verse 23 und 24. Wir predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen aber uns, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Wahrheit. Vers 44, wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Wer Jesus ablehnt, der wird von ihm abgelehnt werden und gerichtet werden. Wenn er dir ein Anstoß ist, dann wird er dich zerschmettern und zermalmen. Und das ist ziemlich wörtlich erfüllt worden an Israel und an Jerusalem, an dieser Generation, die gesagt hat in Matthäus 27, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Die sind richtig wörtlich aufgerieben worden in diesen jüdischen Krieg. Und sind unter die Nationen zerstreut worden, so wie Gott es prophezeit hat. 70 nach Christus ist Jerusalem und der Tempel zerstört worden. Vers 45, und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Und wenn sie es gekonnt hätten, dann hätten sie ihn gleich umgebracht. Kein Zweifel daran. Schnell noch Kapitel 22, die ersten paar Verse. Hab ein bisschen Geduld mit mir heute Morgen. Ich weiß, es ist schon spät, aber das gehört thematisch noch dazu. Schnell noch, Vers 1. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Waren die anderen Gleichnisse vor allem eine Warnung an die Leiter der Juden, dass sie sich ihrer Verantwortung vor Gott bewusst werden? Ist dieses letzte Gleichnis vor allem ein Werben Gottes um sie? Wir haben hier den König, der Hochzeit macht für seinen Sohn. Und er sendet die Knechte aus, um Menschen einzuladen. Mann, was für eine Ehre, eingeladen zu sein zur Hochzeit des Königs oder seines Sohnes. Was für ein Vorrecht. Sie wurden von dem König zum Mahl eingeladen, zum Hochzeitsmahl. Und wir lesen, und sie wollten nicht kommen. Das ist blöd. Das ist unverständlich, dass jemand nicht zum Hochzeitsmahl des Königs kommen wollte. Wer ist der König? König ist natürlich Gott, der Vater. Wer ist sein Sohn? Wissen wir alle, ist Jesus. Und wir alle sind eingeladen zum Hochzeitsmahl mit Jesus. Wir sind eingeladen, teilzuhaben an seinem Reich. Gott will seine Ewigkeit, seine Herrlichkeit ewig mit uns teilen. Das ist wunderbar. Das ist ein Vorrecht, das ist eine Ehre. Wirklich, diese Einladung des Königs abzulehnen ist dumm. Ich meine, überlegt euch mal, wie blöd kann der Mensch sein? König ladet ein zum Fest. Was für eine Ehre. Will seine Herrlichkeit mit uns teilen. Und da gibt es Menschen, die sagen, nee, ich will das nicht. Ich kapiere das nicht. Wer sind die Knechte, die Gott aussendet? In diesem Gleichnis. Sind wir die Propheten oder die Apostel, die das Evangelium verkündigen? Manche sind auch den Heiligen Geist da drin. Na, er ist der, die Menschen zum Vater zieht. Vers 4. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Spricht hier noch immer zu den Leitern Israels, behaltet hier den Kontext im Auge. Wir sehen hier zwei Gruppen von denen, die ihn ablehnen. Das sind erstens diejenigen, die ihn ignorieren, die zu beschäftigt sind oder gleichgültig sind, die nicht interessiert sind. Und dann zweitens sehen wir die, die ganz offen feindlich gesinnt sind und ihn ablehnen. Und das waren diese Leiter, das war der Großteil des Volkes. Die haben den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist zurückgewiesen. Und Vers 7, und der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Das ist sehr wörtlich eingetroffen. Er warnt sie wieder. Gott sagt ihnen genau, was passiert ist. Oder was passieren wird, wenn sie ihn ablehnen. Und Gott hat seine Truppen gesandt zu ihnen, die Römer. Und sie haben diese Stadt angezündet. Das ist genau das, was 70 nach Christus passiert ist durch die Römer unter Titus. Gott hat, nicht dass die Römer so gut oder so geistlich waren, aber Gott hat sie gebraucht, um sein Volk zu richten, wie vorher schon Assur oder die Babylonier ein paar hundert Jahre vorher. Und es ist genau wörtlich eingetroffen, was Gott hier gesagt hat. Und er warnt sie wieder. Er sagt ihnen genau, was passieren wird, wenn sie nicht Buße tun. Wie verrückt es ist, dass sie ihn trotzdem ablehnen, trotzdem nicht umkehren. Aber viele Menschen heute sind nicht anders. Gott sagt uns genau, was passieren wird, wenn wir Jesus ablehnen. Und die lachen über die Hölle und nehmen es nicht ernst. Vers 8, dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen sind nicht würdig. Beide Gruppen waren nicht würdig. Die, die ihn ignoriert haben und die, die offensichtlich feindlich waren gegen ihn. Beide haben dasselbe Schicksal geteilt auch, haben die Party versäumt. Vers 9, so geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Also geht hinaus, außerhalb der Stadt und ladet ein. Jeder, der nur kommen will, jeder, der nur hören will. Es sind jetzt wir, die eingeladen wurden. Gott ladet alle Menschen ein. Und wir sehen die Guten und die Bösen. Die, die sich relativ gut verhalten haben, die moralisch waren, die brav waren, aber auch die, die schlicht heraus ein böses Leben gelebt haben. Gott ladet alle ein. Das ist Gottes Gnade. Und alle brauchen seine Vergebung. Es kann keiner bestehen in ihm, in sich selbst. Das werden wir gleich später sehen. Vers 11. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Der war underdressed, würde man sagen. Falsch angezogen. Na, kennt ihr das? Vielleicht war nur ich so rebellisch. Wenn mit den Eltern vielleicht in ein Konzert gegangen seid oder irgendeinen Anlass und sie haben gesagt, Mann, du musst einen Anzug anziehen, du musst dich schön machen. Und du hast gesagt, nee, das mache ich nicht.
in der Jeans und mit irgendeiner Weste oder Lederjacke. Das war dann furchtbar peinlich. So dieser Mann hat sein eigenes Kleid für gut genug gehalten.
Wir müssen verstehen, dass normalerweise die Gewänder für so ein Hochzeitsfest von dem Gastgeber, von dem König, bereitgestellt wurden. Und was ist unser Hochzeitskleid? Jesaja 61, Vers 10, da heißt es: Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Ja, Gott hat uns bekleidet mit Kleidern des Heils, mit dem Mantel der Gerechtigkeit.
Im Philipperbrief im Kapitel 3 sagt unser Paulus, dass er alles aufgegeben hat, damit er in ihm, in Jesus erfunden wird. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, sage er, die in dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens.
2. Korinther 5 lesen wir, dass der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Was ist unsere Gerechtigkeit? Womit sind wir bekleidet?
Ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus.
Sein perfektes, heiliges Leben, das er uns im Austausch für unsere Schuld, für unsere Sünden anbietet.
Seht ihr, Jesus ist nicht nur gestorben für unsere Sünden, sondern Jesus hat auch ein perfektes, sündenloses, absolut heiliges Leben für uns gelebt.
So dass wir nicht nackt vor dem Vater stehen. Okay, er hat unsere Sünden weggenommen, aber wir stehen vor dem Vater noch immer nackt.
Nee, wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit.
Mit diesem perfekten, heiligen Leben, was wir nicht leben konnten, aber was er für uns gelebt hat. Und es wird uns angerechnet im Austausch für unsere Sünden, wenn wir es nur annehmen.
Bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Leben.
Wer ist richtig bekleidet? Wer ist derjenige, der gerettet werden wird? Es ist der, der sagt, ich brauche Jesus. Ich brauche einen Retter. Ich bin in mir selbst nicht gerecht. Ich brauche dich, Jesus, dass du mich bekleidest mit deiner Gerechtigkeit.
Es werden im Himmel nur absolut reine, nur absolut heilige, perfekte Menschen sein. So heilig wie Gottes.
Und das sind nur die, die umkleidet sind mit Jesus Christus, mit seiner Gerechtigkeit.
Prophet Jesaja sagt uns, unsere Gerechtigkeit, wo wir Menschen versuchen uns zu Gott hin zu verdienen, den Himmel zu verdienen durch eigene Werke, weiß nicht, durch Meditation oder dass wir spenden oder gut sind.
Gott sagt uns durch Jesaja, unsere Gerechtigkeit, das ist vor Gott wie ein beflecktes Kleid.
Und wer weiß, wovon er im Kontext hier redet, der sagt eigentlich, es ist in Gottes Augen wie eine gebrauchte Damenbinde. Das ist das, was es eigentlich heißt dort.
Eklig, abstoßend.
So ist unsere Gerechtigkeit für Gott. Ist nicht annehmbar.
Vers 13. Sprach der König zu den Dienern, bindet ihm, dem der kein Hochzeitskleid hatte, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.
Die Hölle ist Realität.
Hey, uns allen wäre es lieber, wenn es nicht so wäre, wenn es die Hölle nicht geben würde, wäre uns allen lieber.
Aber es gibt es. Jesus lehrt es hier sehr klar.
Und er gibt uns keine Details, aber er gibt uns so ein Phantombild. Äußerste Finsternis.
Leute sind getäuscht, glauben, hey, in der Hölle werden alle wilden Typen sein, da wird die Party abgehen.
Nee, Jesus sagt äußerste Finsternis.
Dunkelheit, absolute Einsamkeit.
Alle Ewigkeit. Ihr sagt weinen und Zähneknirschen. Das reicht mir schon. Ich brauche nicht mehr. Es reicht mir, um zu wissen, dass ich nicht dorthin will. Ich bin lieber auf der Hochzeitsparty mit Gott im Himmel.
Aber es ist deine Entscheidung.
Vers 14, denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.
Viele sind Berufene, alle sind berufen.
Sendet seine Knechte raus. So viele zu Jesus kommen wollen, alle die hören, die dürfen kommen, die sind eingeladen zu dem Hochzeitsmahl. Aber es sind leider nur wenige, die kommen. Aber die kommen, die finden heraus, dass sie berufen sind vom Vater. Also Himmel und Hölle ist wirklich deine Entscheidung, meine Entscheidung. Sei nicht so dumm, so rebellisch, so stolz wie diese jüdischen Leiter. Spiel keine Spielchen mit Gott. Sei auch nicht gleichgültig oder so beschäftigt mit dir selbst oder deinen materiellen Dingen, dass du auf das vergisst, was wirklich zählt im Leben. Sei nicht so selbstgerecht, dass du denkst, du wirst es selbst schaffen. Nee, demütige dich vor Gott und nimm dieses Geschenk an. Und dann wirst du gerettet werden und heil werden in alle Ewigkeit. Was für ein Geschäft, was für ein Deal, den Gott uns hier anbietet. Kommt zu meinem Hochzeitsmahl, gratis. Ich begleite euch. Ich mache euch rein, sagt Jesus. Bist doch nur demütigen und zu mir kommen und sagen, ich brauche dich. Und ich mache dich zu meinem Herrn und zu meinem Erlöser. Was für ein Deal. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir können das gar nicht so wirklich verstehen. Wenn wir diese Gleichnisse lesen von diesen Leitern, die deine Knechte, deine Propheten umgebracht haben, die misshandelt haben und du schickst deinen Sohn. Was für eine Liebe, Herr, was für eine Geduld, was für eine Gnade. Und Herr, wir erkennen das sehr wohl, dass das auch auf uns zutrifft. Dass wir genauso ungerecht sind wie diejenigen. Dass wir dich brauchen, Herr. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns gekommen bist und für uns gestorben bist und vorher noch ein perfektes, heiliges Leben gelebt hast, dass du unsere Schuld getragen hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns Vergebung, Erlösung, Herrlichkeit in Ewigkeit anbietest als Geschenk. Du bist so gut, Gott. Das übersteigt unser Verstehen bei weitem. Aber hey, Herr, wir verstehen genug, dass du es uns anbietest, dass wir eingeladen sind, jeder einzelne von uns zu kommen. Und Vater, ich bitte dich, dass wir doch alle so weise sind, das Angebot anzunehmen. Herr, bewahr uns vor unserer eigenen Blödheit, vor unserer eigenen Torheit, diesem menschlichen Stolz. Ich bitte dich, Herr Jesus, wenn noch irgendjemand da ist, der dich nicht kennt, sie doch ihr Knie beugen vor dir und dich annehmen als Gott und Erlöser. Und wir, die wir dich kennen, wir wollen dich ehren. Und wir wollen diejenigen sein, die Frucht bringen für dich. Was für ein Vorrecht, dass wir jetzt eine heilige Nation sein dürfen. Deine Gemeinde, deine Kinder. Wir sind überreich beschenkt, Vater, durch deine Liebe. Deswegen beten wir dich an. Und wir wollen dich ehren in unserem Herzen und in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen.